Die Wandelwerke haben eine Mission: den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gekündigt werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Wandelwerker-Podcast-Folge. Heute geht es wieder um das Thema Bürokratie-Rückbau. Mein Name ist Stefan, Geschäftsführer der Wandelwerker Consulting GmbH. Und ich freue mich, dass er auch heute wieder dabei ist zu diesem Thema, der Dr. Christian Felten. Hallo Christian.
Ja Mensch, hallo Stefan. Ja, hier ist Christian calling sozusagen. Also uns gehen, glaube ich, die Gesprächsthemen zum Bürokratierückbau, hast du ja auch so richtig auch im Verwaltungssprech gesagt, nicht aus. Ja. Also nicht Abbau oder überbordende Bürokratie zurückführen, sondern Bürokratierückbau ist ja so die offizielle Diktion. Aber ich denke, da haben wir so ein paar schöne Punkte noch, an die wir anknüpfen können, die wir noch überhaupt nicht berührt haben. Letztendlich beruht ja unser Gespräch auch auf der Initiative des BMAS, als es sich mit einmal hieß, die Sicherheitsbeauftragten sollen in großer Zahl abgeschafft werden. Eine Diktion, die mittlerweile keiner mehr gut findet. Aber dennoch können wir natürlich dem BMAS dankbar sein, dass so ein Dialog und überhaupt eine Idee darüber zu sprechen in Gange gekommen sind, auch wenn vielleicht doch noch einige Korrekturen zu erfolgen sind, wo denn ein Rückbau wirklich sinnvoll ist. Und ich meine ja auch, wenn ich noch ein Wort habe, weil ich hatte mal drüber nachgedacht, über diese ganzen, da kommen wir ja gleich mal drauf, diese ganzen Hochsetzen von Grenzen für irgendwas. Also ASA erst ab 50, Sicherheitsbeauftragte auch erst ab 50, Beschäftigte. Ich halte nicht unbedingt das so zielführend, dass man den Rückbau oder Bürokratieabbau einfach an der Erhöhung einer Zahl festmacht.
Ja, die 50 ist, glaube ich, die Zahl des Jahres im Arbeitsschutz,
ja,
habe ich so gefühlt.
Wollen wir nicht einen Preis verleihen auch noch für die 50 Einheit, was auch immer es ist? Ja. Stimmt, die 50 scheint sich überall durchsetzen zu wollen, aber etwas auf 50 zu bringen, von welcher Höhe auch immer, ist nicht unbedingt Abbau von Bürokratie, sondern da müssen wir jetzt mal in die Tiefe gehen, wo es tatsächlich im Einzelfall Sinn macht und wo auch nicht.
Genau, wir hatten ja schon zwei, drei Folgen darüber gesprochen, ne? Gerade über das Konzept für einen effizienten und bürokratiearmen Arbeitsschutz, wie es ja so schön heißt vom BMAS. Und wir hatten hier Paket 1 schon mal angeschaut, Sofortprogramm, das haben wir schon behandelt, Paket 2 auch. Bleibt noch Paket 3 übrig, und zwar weitere Bürokratierückbauvorhaben im Laufe der gesamten 21. Legislaturperiode. Ja. Meine, abgesehen, ob das noch was wird in diesem Zeitfenster, ist mal dahingestellt. So, aber lass mal raufgucken, was da konkret, oder erstmal allgemein würde ich sagen, konkret ist es ja nicht, ne, aber allgemein, was drinsteht, was so ein bisschen nachvollziehbar ist, dass halt die Konkretisierung über die Zeitspanne auch ein bisschen nachlässt. Ne? Ja. Aber es sind so zwei Punkte drin, wo es sich wirklich mal lohnt, mal hinzuschauen. Und zwar in der Punkt 1 ist der breite Dialog mit den Arbeitsschutzakteuren. Ich glaube, einen breiten Dialog brauchen wir auch, wenn wir effizientere Prozesse bauen wollen. Ja, und dabei soll es darum gehen, inwiefern Arbeitsschutz rechtliche Instrumente noch weiter vereinfacht, flexibilisiert und digitalisiert werden können. Ohne, ja, wie es überall steht, ne, ohne das Schutzniveau abzusenken. Die spannende Frage ist ja erstmal, breiter Dialog, wer sind eigentlich die Arbeitsschutzakteure, die man sich hier unter Umständen vorstellt? Was glaubst du, wer ist denn das? Ist das eine Spekulation, ne? Aber
die Arbeitsschutzakteure sind ja viele. Also ich würde jetzt mal auf der Ebene nicht erstmal den Gesetzgeber sehen. Also der eigentliche Akteur, aber den wollen wir jetzt mal so ein bisschen außen vor lassen, ist ja natürlich auch der Unternehmer, die Unternehmerin. Das sind ja die verantwortlich sind. Das sind die Akteure, aber sie haben ja ganz viele beratende Menschen neben sich, die auch Akteure sind, nämlich die Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die Fachärzte für Arbeitsmedizin, Arbeitsmedizinerinnen, das sind so die Akteure. Und ich würde auch die Sicherheitsbeauftragten dazu zählen. Das sind so die, die gemeint sind. Natürlich auch die Aufsichtspersonen der Unfallversicherungsträger, das sind die Arbeitsschutzakteure und auch die Aufsichtsbeamten der staatlichen Gewerbeaufsicht. Und natürlich auch als Gewächs eines Unfallversicherungsträgers sehe ich natürlich unter breitem Dialog auch die Angehörigen der Selbstverwaltung von Unfallversicherungen und auch von der DGUV und dergleichen. Das sind alles Akteure. Die haben alle ihre Rolle. Aber jetzt so an der Basis letztendlich sind es ja die beratenden Funktionen in einem Unternehmen, würde ich jetzt mal fokussieren. Aber der breite Dialog ist ein guter Ansatz. Da muss es fließen letztendlich. Auch muss auch fließen vom Ministerium. Es muss aber auch mal ein Stück bergauf fließen wieder, damit man da zusammenkommt.
Ja, ich glaube, wenn man so hinkommt, ich glaube, es braucht so ein bisschen diesen offenen, breiten Dialog, glaube ich. Man darf, glaube ich, alles kritisch hinterfragen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube auch, die Hinterfragung, und das von die Sicherheitsbeauftragten zu hinterfragen. Und wenn es dann dazu mal führt, dass man sie eher fragt, warum glauben eigentlich Unternehmen, offensichtlich ja, und auch Politik, dass man die eigentlich nicht braucht unter der besagten 50. Und wenn das schon dazu beiträgt, dass wir hier vielleicht besser werden, auch in der Wirksamkeit der Sicherheitsbeauftragten, hat das zumindest die Diskussion schon was gebracht. Ja, das ist schon mal, glaube ich, ein guter Punkt.
Da sprichst du so sozusagen meine alte Passion an, wo wir auch wirklich weiterkommen müssen. Ganz wichtig, wird immer so abgelehnt, ja, wir sehen ja keinen Effekt. Er ist aber da, auch von Sicherheitsbeauftragten. Wir müssen in irgendeiner Form dazu kommen, das tatsächlich auch nachzuweisen, dass es so ist. Vielleicht irgendwie ein Projekt Return on Prevention. Das brauchen wir ja. Und ich denke auch schon, gerade auch Sicherheitsbeauftragte vor Ort tragen dazu bei, dass letztendlich nicht nur Leid reduziert, sondern auch fürs Unternehmen ein Benefit rauskommt. Das ist so.
Also auf jeden Fall,
Letztendlich bei.
wenn es gute sind, ne? Also wenn sie wirklich,
Ja, natürlich.
das gehört ja mal zur Wahrheit dazu, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ne? Ich glaube, wenn es gute sind, dann ist das wirklich so. Es gibt ja auch den anderen Fall, aber da muss man sich wirklich fragen, warum ist das so, ne? Wenn wir da über diesen Dialog erstmal reinkommen, sind wir, glaube ich, schon mal einen Schritt weiter, ne? Würde ich
Das
sagen.
war unser Weg, genau. Also
Ja.
also praktisch
Ja.
den Trichter öffnen und da kommen jetzt erstmal
Genau.
alle rein. Und dann gucken wir. Also das finde ich auch. Also der Ansatz ist richtig. Also dass darüber auch mal gesprochen wird, das tun wir ja hier letztendlich dann auch.
Ja, die haben ja sogar in diesem Passus, sag ich mal, des breiten Dialogs, wo vereinfacht, flexibilisiert und digitalisiert werden soll, auch ein paar Beispiele genannt, sag ich mal, die Gefährdungsbeurteilung. Und da haben wir schon oft drüber gesprochen, ne? Dass so ein bisschen der Weg in die Freiheit ist, ja, um so ein bisschen Selbstbestimmung zu haben, ist, glaube ich, das Mittel der Wahl. Und dann voll noch spannende Dinge, die man auch schon woanders betrachtet hat, wie Unterweisung oder Arbeitsschutzausschuss. Ich persönlich glaube, dass es Unterweisung schon wert ist, darauf zu schauen, auch im Dialog und zu gucken, okay, wie kann ich es vielleicht einfacher machen und vor allem auch flexibilisieren. Und für meine Dafürhalten gibt es da schon den ersten Step nach vorne, nicht seitens Politik oder Bundesministerium, sondern von der DGUV. Ja, gibt es ja die DGUV-Regel 100.001 und die finde ich halt schon gute Ansätze. Ja, aber die sagt zum Beispiel auch, dass Art und Weise sowie der Umfang von Unterweisungen, jetzt kommt ein ganz wichtiges Wort, angemessen, ja, in einem angemessenen Verhältnis zur vorhandenen Gefährdungssituation stehen müssen. Also ich finde, das ist ein guter Punkt, ein guter Aufschlag, glaube ich schon mal, oder?
Ja, das finde ich gut. Auch dass das Wort angemessen passt, wenn man das sozusagen auch richtig ausfüllt. Angemessen, das ist natürlich wiederum dann die Schwierigkeit, was ist angemessen? Aber ich denke, man kann sich da doch annähern. Ich finde die Vorschrift auch gut. Gut, dass du das gesagt hast. Das war auch nicht abgesprochen. Gut, dass du das gesagt hast. Denn ich finde die 100.001 von der DGUV-Regel finde ich auch sehr gut und die Angemessenheit dazu zu nehmen, um eine Unterweisung auch zu charakterisieren, halte ich für sehr gut. Ich meine, früher hieß es, oder immer noch, so habe ich es gelernt, regelmäßig und nach Bedarf, steckt da ja auch immer drin. Aber es muss auch bei Angemessenheit zu sagen, nicht nur eine frontale Unterrichtung der Mitarbeitenden stattfinden, wenn man unterweist zu bestimmten Gefahren, Gefährdungen, sondern es muss ja auch eine Möglichkeit der Beschäftigten geben, Feedback während der Unterweisung zu geben, die das wiederum sozusagen auch ins Unternehmen fließt, diese ja. Feedback-Kommentare. Ne? Dass ich einfach nur unidirektional von oben mit der Gießkanne, ihr sollt alle aufpassen.
Ja.
Es ist gefährlich da. So. Hat jemand was, hat nicht verstanden? Ne? Gut, alles klar, an die Arbeit. Also es muss schon, also so eine, auch hier breiter Dialog, auch in der Unterweisung noch ein Dialog möglich sein. Und ich denke, wir haben auch, auch wenn sozusagen eine Pflichtenübertragung zur Unterweisung stattfindet, das jetzt natürlich nicht der Unternehmer, die Unternehmerin selbst macht, dann muss es eben auch möglich sein, auf dieser Ebene auch mal noch bei einer Unterweisung eben auch die Rückmeldungen einzusammeln und daraufhin wieder den Arbeitsplatz gegebenenfalls zu verbessern. Das entspricht ja auch dem Vorschriftenwerk, also auch würde Hand in Hand gehen ja letztendlich auch mit einer Gefährdungsbeurteilung. Es verbessert ja sozusagen in dem Moment schon die Qualität der Gefährdungsbeurteilung.
Ja, das finde ich, was ich auch gut finde, ist, ich bin ja bekannterweise kein Freund von Jahresunterweisung und ich glaube, dass am Ende des Tages dann nicht viel hängen bleibt. Ne? Mhm. Und das sagen die übrigens auch, also eher so Vermeidung von Jahresunterweisung, so ein bisschen über meine Sprache jetzt mal übersetzt, ja, aber so sinngemäß steht es im Prinzip drin. So, und das finde ich auch einen spannenden Ansatz, weil es zum einen auch wieder ein bisschen flexibler sich gestalten lässt in dieser Verbindung, ja, also es muss nicht die Jahresunterweisung sein, sondern es muss ein angemessenes Verhältnis sein. Du kannst auch mehrere kurze Häppchen machen.
Absolut.
Ne? Wo wir eh Absolut. Wissen, dass das sinnvoller ist auch, ja, lernen und behalten. So, am Ende muss aber auch klar sein, bei Unterweisung, glaube ich, wenn ich es schaffe, sich mal nicht den Bürotacker zu unterweisen, ja, sondern also wegen mir auch jedes Jahr die Kaffeemaschine, wie ich den Knopf drücke, ja, und mich nicht verbrenne beim Kaffee umfüllen, um es mal ein bisschen provokativ zu sagen, und das wegfällt, habe ich natürlich mehr Spielraum, um auf andere Dinge zu schauen, ja, ne? Um wirklich sinnvolle Sachen zu machen, die auch die Akzeptanz steigern, was ich sicher als Kurzgespräche nenne, wie das ja immer, ne? Also andere Formate zu wählen, wo was hängen bleibt. Und das ist, glaube ich, die große Chance, die es gibt. Ich glaube, es wird nicht darauf hinauslaufen, dass wir gar nicht mehr unterweisen. Mein Gefühl sagt mir auch, E-Learning würde immer kritisch hinterfragt werden, weil ja quasi auch DGUV 100.001 sagt, Rückfragen müssen möglich sein. Und das ist ja bei vielen E-Learnings schon mal eine Frage, wie das
schon
funktionieren
mal
soll.
Die Frage, ja. Vielleicht haben einige dann im Kopf, mit KI unterstütze E-Learnings, dann geben Rückfragen auch wieder.
Ja, das wäre sogar super. Ja,
das wäre dann wieder, aber ja, muss man aber bis dahin, dass dieser Qualitätsstandard eingehalten wird, man muss sich auch 100% darauf verlassen können, was da zurückkommt. Dauert es noch ein bisschen. Im Übrigen, wo das Arbeitsschutzakteur fällt mir nochmal ein. Einer der wichtigsten Arbeitsschutzakteure sind natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst.
Ja.
Ne, das sollte man vielleicht auch dabei klar machen. Das sind nicht nur Unterwiesene, sondern es sind genauso Arbeitsschutzakteure, nur mit einer anderen Rolle, nämlich mit einem gewissen Überschwerpunkt von ihrer Arbeit. Aber sie sind genauso Arbeitsschutzakteure wie alle anderen. Wenn man das, und dein Unternehmen macht ja auch sowas, ne, sozusagen als Kultur da reinbricht, dass jeder im Grunde genommen Arbeitsschutzakteur ist, dann ist, glaube ich, für das Unternehmen, ob es klein ist oder auch groß, schon ganz viel gewonnen.
Es ist ja am Ende des Tages immer das Thema Beteiligung. Ne? Und ich glaube halt, gerade auf Mitarbeiterebene ist es auch wichtig, wenn ich kulturell dahin möchte, dass die Akzeptanz steigt, muss ich halt die, wo die Akzeptanz auch mitsteigen soll, einbinden. Ne?
Ja, und wenn die das Gefühl haben, dass das, was sie sagen, auch irgendwo ankommt und vielleicht dieser kleine Samen, den sie legen, durch irgendeine Bemerkung auch wächst, zu irgendetwas, was im Betrieb dann auch Bestand hat, dann läuft es im Prinzip sozusagen als eigener Prozess weiter. Dann ist es nicht nur, wir müssen wieder zur Unterweisung, sondern dann geht man da auch tatsächlich, meine Vorstellung, geht man da auch tatsächlich mal gerne hin.
Ja.
Dann ist es gut investierte Zeit.
Ja, das ist ja das super Ziel, ne, was man haben muss, auch bei Unterweisung, nicht als lästiges Übel zu haben, sondern wirklich als wertvollen Termin am Ende des Tages.
Ja.
Ich glaube, das zeigt auch schon mal allein dieses Thema Unterweisung, wie breit der Dialog vielleicht werden müsste, um halt wirklich ein Ergebnis zu haben, was vielleicht auch das nicht nur das Thema Bürokratieabbau hat, sondern vielleicht auch ein bisschen das Ganze revolutionieren könnte in sinnvolle Tools, ne? Punkt Unterweisung.
Ja, es gibt noch eine formale Sache. Jetzt, ich komme hin und wieder, die Schatten der Vergangenheit kommen in mir hoch. Ich meine, letztendlich ist eine Unterweisung ja auch eine Absicherung des Unternehmens, was Haftungen oder so weiter angeht. So bürokratisch sich das jetzt auch anhört. Aber das ist natürlich schon wichtig, dass man sagen kann, unsere Leute sind in den Gefährdungen und tätigkeitsbezogen aktuell unterwiesen. Das ist natürlich schon wichtig. Wobei ich jetzt hier wieder, und da bin ich dann doch auch so ein bisschen wieder der Bürokratie-Rückbauer im Geiste, man muss nicht alles dokumentieren. Ja. Ich glaube, das beschäftigt ganz viele. Das ist also mein persönliches Bauchgefühl. Dieses ewige und endlose und trotz KI und IT immer wieder mühsame dokumentieren und nachweisen mit einem Gefühl, da guckt sowieso keiner richtig drauf.
Ja, nur wenn das ist jetzt alles ist, ne?
Hypothetisch, genau. Das ist jetzt ein bisschen polemisch, gebe ich zu, aber trotzdem. Man muss auch Vertrauen haben dann. Ist ja auch ganz wichtig, also dass nicht wirklich Gesprächsprotokolle bis zum Semikolon dann aufgezeichnet werden muss. Hauptsache, wie du schon sagst, häufiger, kleiner, bezogener auf das, was wirklich anliegt. Ich denke, damit kommt man dann wirklich weiter auch.
Ja. Und ich glaube, das wäre auch für mein Gefühl zumindest, das wäre eigentlich die gewünschte Entlastung, vielleicht auch allein über diesen angemessenen, über das angemessene Verhältnis zu gehen, das Unternehmen halt für sich auch klar haben, ich muss gar nicht den Tacker, ich muss nicht die Kaffeemaschine, den Wasserkocher, was auch immer jedes Jahr unterweisen. Aber allein das, was die UV hier gemacht hat, ist eigentlich schon der richtige Schritt in Richtung Bürokratieabbau aus meiner Sicht.
Ja, wirklich. Da darf ich einen kleinen Einschub machen, der mir jetzt gerne spontan einfällt. Ich habe gerade auch ein lieber Freund, befreundeter Kfz-Meisterbetrieb, ein kleiner Betrieb, aber die malochen richtig viel. Und mit dem rede ich natürlich auch, mit dem Frank rede ich auch ganz viel. Und der hat sich aufgeregt über diese endlosen aus seiner Sicht, ich rede natürlich ein bisschen anders, Prüfvorgaben für Elektrogerät in seinem Betrieb. Und dann hat er gesagt, du Christian, das ist für mich jetzt alles kein Problem mehr. Ich habe fast alles auf Akku umgestellt. Muss ich nicht prüfen. Hat er, das war... Der hat sozusagen seinen eigenen Weg gefunden. Ja. Ich habe dann was erstaunt und gesagt, geht das denn? Ja, es gibt fast für alles schon auch die Handgeräte, Elektrohandgeräte, es gibt alles schon einen Akku. Ja. Macht man nicht. Dann hat er die ganzen Prüfpflichten für sich erstmal entbürokratisiert.
Ja. Wobei ja auch bei dem Thema Prüfung gibt es ja jetzt nochmal vielleicht für das nächste Mal dann, wir sogar das live hier vor Ort machen, in Wuppertal. Von der AG Staatsmodernisierung wird das ja auch kritisch hinterfragt. Ne?
Ja, also. Eben. Ja, eben drum. Also. Ja. Aber es gibt auch technische Lösungen. Sogar, wir sind das ja immer TOP, ne?
Genau.
Hat eine technische Lösung gewählt zum Bürokratieabbau.
Das zeigt ja wieder eins, ne? Dass Unternehmen ja auch sich selbst Gedanken machen und auch selbst nach Lösungen suchen. Ne? Also es ist nicht mal so, dass die Unternehmen nur sagen, hier Staat, mach mal. Eher im Gegenteil, glaube ich. Ja, die sind alle schon kreativ und suchen auch ihre eigenen Lösungen, ohne
das Beispiel.
Schutzniveau abzusenken. Das wollten wir auch.
Genau, das Schutzniveau ist nicht abgesenkt worden, überhaupt nicht. Sogar eine Investition, eine größere ja gewesen. Ja. Aber so, das ist jetzt gelöst. Mit diesem. Ja. Und die Gefährdung ist ja auch reduziert dann, wenn man sozusagen keine Prüffrist mehr überschreiten muss.
Genau.
Oder überschritten werden hat.
Hat nur werden. Die Akkuladegeräte dann, ne?
Ja, das ja, aber das ist ja, das ist
ein
ja
deutlich Teil,
reduziert, ne? Ist ja ein viel kleinerer Teil.
Ja, lass mal nochmal auf den zweiten Punkt gucken, der auch unter anderem dort genannt wird, der Arbeitsschutzausschuss. Da haben wir auch schon beim BASI im Dialog im letzten Jahr das auch mal ganz kurz thematisiert und ich glaube auch zwischendurch war das Thema, finde ich persönlich auch spannend, glaube ich, weil da kann es schon Flexibilisierungen brauchen, auch hier. Und wenn wir gucken, das Land NRW hat dann auch die 50 ausgepackt wieder.
Ja, wir sind wieder bei der 50.
Ja. Und zwar im Gesetzesantrag vom Land NRW heißt dann ausformuliert Entwurf eines Gesetzes zum Abbau von unnötiger Bürokratie im Arbeitsrecht, Arbeitsschutz, Strahlenschutz und in der Chemikaliensicherheit. Da stehen viele Punkte drin, die jetzt sich mit dem heutigen Rahmen aufsprengen, wo wir nochmal demnächst, wie gesagt, hier im Wuppertal beide gemeinsam darauf eingehen werden.
Ja.
Aber spannend ist auch hier um die 50, ja, weil er sagt, das sind NRW-Unternehmen pauschal, das ist hier wirklich sehr pauschal geschrieben, muss man sagen, ne? Unter 50 Beschäftigte gar keine ASA, über 50 eine ASA im Jahr, dann ab 100 oder über 100 dann zweimal und über 200 dann viermal im Jahr. Auch spannende Definition. Ich glaube, da lohnt sich aber der Blick nochmal aus Fachsicht nochmal so ein bisschen raufzuschauen, glaube ich, ob das wirklich so sinnvoll ist, so pauschal zumindest zu machen.
Ja, wir sagten das ja schon. Also eine Festlegung von anderen Zahlen und anderen Werten bedeutet nicht unbedingt einen Rückbau von scheinbar, und hier hieß es ja auch, unnötiger Bürokratie.
Ja.
Es scheint nur, es ist ein scheinbarer, scheinbarer Rückbau. Im Grunde ist es ja auch vielleicht sogar ungerecht, weil so scharfe Grenzen zu ziehen und keine Übergänge, das Unternehmen mit 48 gegenüber dem Unternehmen mit 52 Mitarbeitenden sozusagen zu sehen, und die einen müssen, die anderen müssen nicht. Ich weiß nicht, ob das ist vielleicht auch für die Behörden und die Überwachungsbehörden eine Vereinfachung. Da muss ich gucken, da muss ich nicht gucken. Ja. Ob das kann ich verstehen. Das ist natürlich aus deren Sicht, kann ich auch, also auch ich damals als AP, da muss ich gar nicht abfragen.
Ja.
Wir müssen das ja sowieso nicht, da ist ja die Grenze 20. Brauche ich nicht. Und danach, ja, da muss ich fragen. Aber es kommt ja auf die Gefährdungen jetzt mal wieder an. Und dann merke ich aber auch, wenn ich so spreche bei anderen, dann, ja, aber dann muss ich auch wieder mehr nachweisen mit den Gefährdungsbeurteilungen. Das ist ja so umständlich. Das ist dann wieder mehr Aufwand. Ne?
Ja.
Aber es führt, glaube ich, keinen Weg dran vorbei, dass wir das tatsächlich an Gefährdungen und Situationen in den Betrieben anpassen müssen. Das ist so.
Ja, sag mal, uns halt so schauen halt am Ende des Tages zu gucken, wie ist denn die Kommunikation generell schon mal aufgebaut, ne? Also wie sieht es denn aus? Habe ich meine regelmäßigen Joe-Fixe, ja, mit Leuten, rede ich, sag ich mal, habe ich vielleicht auch Sicherheitskurzgespräche schon eingeführt, kann ja auch sein, ne? Dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, über Sicherheit zu sprechen. So, wenn ich dann halt eine flache Struktur habe und ich habe vielleicht einen Verwaltungsbereich, wo nur Menschen im Büro sitzen, so,
ja, ja.
Dann mag das vielleicht auch sogar passen. Haben wir jetzt so mal so typisch, nehme ich hier an einem Feuerwehreinsatz in Wuppertal, wo ich dabei war. Da war so eine kleine Hinterhofbude, möchte ich fast nennen. So, da hat es plötzlich. Ist schon ein paar Jahre her. Aber war's
ja, okay, so, damals gab es.
Damals. Noch. Heute schon nicht mehr. Aber
nee.
Du warst dann wirklich so, also, du hast es nicht erkannt. Vorne war wirklich so Mehrfamilienhäuser. Und im Hinterhof, ja, war dann halt diese. Schon Produktion, ja, aber kleine Produktion, so 12, 15 Mitarbeiter, hat es irgendwann so nachmittags so ein bisschen, gab es einen farblichen Rauch raus aus dem Gebäude. Und da kam man halt rein, da wirklich, also Explosionsschutz kannten die nicht, glaube ich, so wie es da aussah. So, und dann siehst du, da gibt es so ein Unternehmen vielleicht mit 15 Leuten, sage ich mal, mit einem hohen Gefahrenpotenzial, wo sich der Austausch lohnt.
Ja.
Ja. Und da würde ich sagen, okay, da macht es vielleicht Sinn, zumindest das irgendwie zu prüfen. Weil wenn ich gerade ein Unternehmen habe, wo ich denke, na, Sicherheit ist jetzt nicht so im Fokus bei denen, da brauche ich ja irgendein Kontrollinstrument auch. Ja? So im reinen Bürogebäude oder Bürobereich, selbst wenn es 51 wären und wir haben Strukturen, ja, kann man auch diskutieren, ob ich einen brauche und nicht einen brauche, glaube ich.
Ja, ja.
Ja, das stimmt. Da wäre ja die DGUV, ja, mit ihrer Aussage angemessen, angemessenes Verhältnis, wieder optimal, ja?
Ich bestätige dich einfach jetzt, ohne zu euphorisch zu sein. ich finde es ja auch gut. Ich finde, es ist wirklich angemessen, aber da liegt ja der Hund ein bisschen begraben, oder da liegt ja das Geheimnis. Ne? Das zu definieren, muss jedes Unternehmen selbst dann treffen, und es wird auch für den Vollzug dann nicht einfacher, wenn er kommt, für sich selber zu entscheiden. Gehört ja auch Mut dazu, zur Verantwortung zu sagen, das ist jetzt angemessen.
Ja.
Und ein halbes Jahr später passiert ein schwerer Unfall. So, da haben dann alle Angst vor. Und dann, weil man das hat, möchte man das angemessen möglichst weit hochschrauben, auch von Überwachungsseite, weil unter dem Motto, es ist aber nicht ausgeschlossen, dass. Und dann machen wir wieder, nein, also da müssen wir jetzt viel mehr tun. Und diesen Weg zu finden, der ist anstrengend, aber am Ende wird es, glaube ich, einem Unternehmen zum Erfolg gereichen, wenn sie diese Prozesse mal so durchziehen, was ist wirklich angesagt, wo müssen wir nicht, in Zusammenarbeit mit den Vollzugs- und Überwachungsbehörden. Ich denke, dann da wird ein Schuh draus.
Ja, es ist so ein bisschen wieder diese deutsche Angst, ne? Irgendwas zu übersehen und dann halt ein Problem zu bekommen. Also ich glaube, es braucht mehr dieses deutscher Mut, German Mut, ne? Brauchst du ein
German
bisschen,
Mut, ja, wir haben noch so
ja.
viel, also, sonst wären wir
Ja.
nicht da, wo wir sind. Also man
Genau.
muss aber mal sagen, dass die Unfallzahlen und anderen auch die Unfälle sind ja nicht exorbitant hoch, aber eben es gibt Schwerpunkte. Da müssen wir auch, was die Vision Zero angeht. Ne? Also man kann inzwischen nicht mehr mit der Gießkanne so versuchen, so ein allgemeines Niveau abzusenken. So muss man genau gucken, wenn man Unfallstatistiken liest, wo passieren sie denn eigentlich oder wo werden sie verursacht? Und da muss man dann gezielt ran. Ja, weil wir sind auf einem so niedrigen Niveau im Grunde genommen, auch was schwere Unfälle angeht, dass man jetzt gezielt angemessen bei den Gefährdungen vorgehen muss. Und was vielleicht in den 50er Jahren noch angemessen war, nämlich einfach, wir setzen jetzt mal starre Grenzen, weil es überall ziemlich gefährlich war, das müsste jetzt abgelöst werden durch eben so ein Angemessenheitsprinzip.
Ja, und selbst da kannst du ja für die Aufsichtsbehörden auch gewisse Unterlagen, Checklisten vorbereiten, also wie messe ich angemessen, ne? Ich habe die Gefährdungsbeurteilung, die sagt ja schon mal sehr viel aus. Und da kannst du auch einfach an Risikopotenzial rangehen und prüfen. Also ich glaube, es wäre kein Hexenwerk, das
Nein.
auch messbar oder prüfbar zu machen, ja,
Und
über die
ja,
Gefährdungsbeurteilung.
ich denke auch, aber mir sowas, was ich jetzt auch höre, da ist auch sozusagen der Boden bereitet, da ist man auch offen, auch im Vollzug und auch bei den Unfallversicherungen, bei den Aufsichtspersonen, da ist man auch sozusagen offen für solche Konzepte. Und letztendlich das technische Regelwerk, ne, was ja auf jede Gefährdungsbeurteilung folgt ja auch eine Maßnahme, beziehungsweise eine Gefährdungsbeurteilung ist ja nicht nur, ich habe es jetzt beurteilt, sondern danach, da sind ja immer Maßnahmen mit verbunden. Und auch das technische Regelwerk lässt ja zu, gleichwertige Ansätze, ne, sind ja ebenso zulässig, auch wenn es nicht explizit da so steht. Ich denke, das ist ja auch der Weg. Ne, man kann die ja nicht alle standardisieren. Jedes Unternehmen kann man ja nicht wie nach einer DIN-Norm, wie eine Schraube, M6 oder so, Steigung 1,5, kann man ja nicht machen. Das sind ja alles einzelne, individuelle und produktive Einheiten.
Und wo wir schon mal zweimal bei der Zahl 50 heute waren, machen wir vielleicht mal einen Übergriff auf die nächste 50.
Ja.
Ja, und das ist quasi auch aus NRW kommt, auch aus dem schon benannten Gesetzentwurf. Da geht es um die Bestellpflicht für Sicherheitsingenieure und Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Auch das gab ja durch den einen oder anderen Verband schon einen größeren Aufschrei.
Ja.
Natürlich auch, weil da sehr viele, das gehört auch zur Wahrheit dazu, ja, weil da sehr viele externe Fachkräfte auch drin sind in den Vereinen oder Verbänden. Aber ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, darüber zu reden. Denn auch hier taucht plötzlich diese 50 wieder auf und man sagt dort, dass, zitiere mal, in Betrieben mit 50 und mehr Beschäftigten hat der Arbeitgeber Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Klammer auf, Sicherheitsingenieure, Techniker und Meister, schriftlich zu bestellen und so weiter und so fort. Das war früher ja auch deutlich tiefer, die Zahl. Jetzt haben wir da wieder eine
Ja.
50.
Ja, wir haben die 50. Und was ja noch dazu kommt, die Unfallversicherungsträger sollen den Job ja machen. Teilweise oder Mitarbeitende vom Unfallversicherungsträger. Also das ist schon Kess, will ich mal sagen. So da. Aber da wird sicher aber auch, das wollen wir ja nicht vorgreifen, mal sehen, da sind bestimmt Diskussionen im Gange. Was ja auch die Selbstverwaltung angeht von den Unfallversicherungsträgern, die ja das denn umsetzen sollten. Also ich für mich persönlich schwer vorstellbar.
Ich frage mich ja, wenn
So,
man auch mal
also
so die AG Staatsmodernisierung liest, die ja eigentlich davon gefühlt davon spricht, dass es eigentlich nur einen geben kann in der Gesetzesgebung.
Ja,
So
ja.
klingt es immer so ein bisschen raus, Heilender Prinzip. So,
Ja,
ja,
genau.
klingt zumindest so. Ja, und dann sagt die Unfallversicherungsträger sollen eigentlich mehr unterstützend tätig werden. Das klingt so ein bisschen wie so ein kleiner Paradigmenwechsel, so, wenn man mal so raufschaut. Aber warten
Ja,
wir am
ja.
besten da mal ab, was da noch kommt.
Wir warten ab. Aber ich glaube auch nicht, also wir haben wirklich genügend gut ausgebildete, beste Fachkräfte für Arbeitssicherheit und auch Arbeitsmedizinerinnen, Arbeitsmediziner, die organisiert sind in Verbänden, die sich gut austauschen. Ich sehe das nicht, dass das zum Bürokratierückbau, bloß weil es ein anderer macht, dann beiträgt, ne? Das ist hier für eine Verschiebung vielleicht von Aufgaben da. Also und das heißt ja, die Betreuung sollen unter 50, das machen dann die Träger, sollen das machen. Aber wer soll es denn da machen? Also wird es dann wieder teurer. Die müssen ja letztendlich dann auch wieder mehr Arbeit leisten oder mehr Aufwand reinstecken. Also da muss man noch mal drüber reden. Aber man kann ja erstmal einen Stein in den Hühnerstall werfen und dann mal gucken.
Aber ich glaube, dass es eher weniger ein Stein ist, wenn man so in den Hühnerstall gerade so ein Marder reinlässt.
Ja,
So
das ist
wissen
eher der
alle,
Marder.
so wissen jetzt alle
Nein.
quasi abgeschottet. Also wir hatten
So
mal
habe ich.
Hühner und auch Marder zu Besuch, von daher kann ich das
So.
vergleichen. Ja.
Ja.
Aber die spannende Frage, die ich immer stelle, ist ja dieselbe Frage wie bei den Sicherheitsbeauftragten, ne? Also warum komme ich eigentlich zu der Erkenntnis oder zu der Annahme erstmal? Das geht ja auch für Unternehmerverbände, da kommt es ja auch mit her. Es kommt ja nicht einfach so aus heiterem Himmel. Warum komme ich zu der Annahme, dass ich für unter 50 Beschäftigte keine Fachkraft für Arbeitssicherheit brauche? Und ich glaube, das ist meine persönliche Meinung aus dem Blick mal draußen. Ich meine, ich war lange Zeit auch in der chemischen Industrie tätig und ich glaube, das eine oder andere, vielleicht auch größere Unternehmen in der externen Betreuung leistet vielleicht auch einen Beitrag dazu, dass solche Gedanken entstehen. Ne? Es gibt wie immer im Leben, gibt es auch unter den Experten im Arbeitsschutz, gibt es viele, viele gute, leider aber auch teilweise
Ja,
befriedigende.
natürlich. Ja,
Ne?
natürlich.
Und die sind ja oftmals dann wahrscheinlich auch bei kleinen Unternehmen tätig. Das ist der Punkt, wo man auch mal hingucken müsste. Also jetzt nicht nur sich beschweren, aus meiner Sicht ja zumindest, halt gerne gleich gegen. Ne? Aber ich glaube, wir
Ja.
dürfen jetzt nicht nur beschweren, sondern wir müssen uns auch hier mal kritisch hinterfragen, glaube ich. Also was haben wir getan im Arbeitsschutz,
Ja.
dass jemand auf die Idee kommt? Aus heiterem Himmel kommt die Idee nicht.
Stimmt. Stimmt, irgendwo muss der Gedanke ja herkommen, ne? Also erstmal ich wiederum vielleicht, entweder es wurden über die gelegten Eier nicht so viel gegaggert, ne? Also was wir schon erreicht haben, oder es ist tatsächlich nachzuweisen, dass mit viel Aufwand relativ wenig passiert ist, ne? Über die Zeit. Also mit der Bestellpflicht für eigentlich bis auf einen runter, so mehr oder weniger. Es fing aber, ich erinnere mich noch an die Session damit auch an. Jetzt kommen, ich weiß nicht, das muss in den 90ern oder so gewesen sein, als das denn kam, dass also auch Kleinstunternehmen mit einem Beschäftigten sicherheitstechnisch und arbeitsmedizinisch betreut werden müssen. Und ich finde schon, es ist ja auch eine Frage der Gerechtigkeit. Auch für die Mitarbeitenden. Ne? Bist du in einem Dreier, drei Mann, drei Frau, drei, was weiß ich, Gemischtbetrieb? Ja. Ja, dann klar, hast Pech. Bist du halt nicht betreut. So, ne? Und die, sagen wir mal, die größeren, die auch so Abteilungen haben und ESG-Departments und alles, ja, da kannst du auch Yogakurse und Entspannung und so alles machen, aber die anderen haben Pech. Und das ist ja der Gedanke gewesen, der dahinter stand, dass für alle das Niveau, und ich würde jetzt sagen, so wie wir gerade gesprochen, das Niveau an der Gefährdung, die man beim Arbeiten hat, angepasst, gleich sein muss. Ne? Und ich denke, daran sollte man auch festhalten. Irgendwo. Aber wenn man dann tatsächlich sieht, dass man im Büro im Grunde genommen auch mit einer relativ reduzierten Gefährdung leben kann, im Verhältnis zu den Kolleginnen und Kollegen in der Industriereinigung auf irgendeinem alten Hüttengelände, da muss man eben das entsprechen, wie wir jetzt auch gerade gesagt haben, wie du auch immer wieder betonst, müssen wir das angemessen gestalten. Jetzt nicht nur in der Unterweisung, sondern auch was sozusagen das Schutzniveau angeht. Das wird uns in der nächsten Zeit, denke ich, beschäftigen, dass das angemessen ist. Und als Nebeneffekt über den Gedanken Angemessenheit kommen wir, denke ich, zu einem Bürokratierückbau. Das glaube ich schon. Insgesamt, auch als Volkswirtschaft.
Ich
Denke ich
glaube,
schon.
was sinnvoll wäre, um halt diese Diskussion auch mit der 50 bei den Fachkräften für
Die.
Arbeitszeit abzubauen, ist ja vielleicht auch hier mal eine Erwartungshaltung zu entwickeln. Also was, also das ist wirklich ein Fokus, das wäre vielleicht was für ein VDSI vielleicht sogar, ja, so einen Fokus zu haben. Ja, wir haben jetzt Unternehmen mit unter 50 Beschäftigten, da haben wir gerade einen Schwerpunkt irgendwie, ja. So, die erkennen den Mehrwert nicht. Also was ist denn, was müsste denn Mindestleistung sein, was externe Anbieter im Arbeitsschutz in diesem Unternehmen erbringen müssen? Ja, was sollen die für Leistung bringen und was müsste eigentlich hinten rauskommen? Weil auch da kannst du ja quasi nicht über Unfälle, sondern über sichere Aktivitäten, die im Unternehmen
Richtig.
selbst entstehen, gehen. Und aber dann kriegst du auch die Akzeptanz in, nicht in allen, ne? Es wird immer diejenigen, die keinen Bock haben, ne? Die Wald- und Wiesen führen, die wird es immer geben.
Müssen.
Ne? Aber du wirst in einigen Bereichen, die heute den Mehrwert nicht sehen, weil sie vielleicht auch nicht sehen können, ja?
Ja,
Hätten dann, glaube ich, einen roten Leitfaden und es wäre messbar.
da fällt mir ein, hier gerade bei der Vision Zero, da müssen wir auch noch mal drüber sprechen. Hier ist immer noch so ein, ist in Deutschland relativ unbekannt, gibt es aber. Da haben wir ein Konzept von Lagging und Leading Indicators erarbeitet. Und so ein Lagging Indicator ist ja einfach so, wie viele Quetschungen habe ich in den letzten 10 Jahren gehabt? Aha, bin ich nicht so gut, muss ich was tun? Und so ein Leading Indicator ist ja aber, welche Systeme habe ich im Unternehmen zu Unterweisungen oder mit Beteiligung der Mitarbeitenden auch an der Gefährdungsbeurteilung, so als Leading Indicator. Vielleicht so also da kann man vielleicht, also ich denke, das wäre auch der Weg, da rauszukommen. Nicht immer im Nachhinein, wie viele Unfälle sind passiert, die müssen wir vermeiden, sondern nach vorne, wie du sagst, das mal anzubieten. Worum muss man sich wirklich kümmern? Auch welche Kennzahl als Leading Indicator wäre hier mal interessant.
So, was wir ja machen ist, wir finden ja immer Safety Prevention Rate, ne? Manche nennen es auch unter Kunden Safety Engagement Index. Das heißt, da misst du wirklich, sag ich mal, die sicheren Aktivitäten, ne? Also
Richtig.
KVP-Prozess, ne? Was läuft durch, was wird doch, also abgeschlossene KVP-Prozesse, ne? Nicht nur die eingereicht werden. Ja, also da guckst du rauf, ne?
Ja.
Kurzgespräche etc. pp. Aber das sind ja Punkte, wo ich nach vorne schauen kann. Und ich glaube, wenn, und da ist vielleicht der VDSI vielleicht sogar der richtige Zuhörer jetzt für dieses Thema. Ja, wenn die das ja mitnehmen, da könnten die, glaube ich, viel, viel mehr noch erreichen, ja, für Klarheit und dafür, dass solche 50er-Regeln nicht so pauschal kommen, glaube ich.
Denke auch, das ist der Weg. Im Übrigen auch die anderen Mitglieder der BASI, ne? Muss ich jetzt aber mal sagen, als
Ja. Auch die gerne, ja.
auch die ja im Verein mit dem VDSI natürlich. Ja, nee, aber da denken bestimmt einige drüber nach. Aber das wird der Weg. Da müssen wir auch noch mal drüber sprechen, wie das geht. Also das wäre jetzt wirklich nach vorne, um von diesen 50 oder vielleicht sind es auch irgendwann mal 60 oder 45, davon mal wegzukommen.
41,5
Genau.
FTE.
Ja. Ja.
Aber
Ja,
für den Blick
irgendwie
nach
sowas.
vorne, das passt ja ganz gut. Für den Blick nach vorne, den gucken wir uns beim nächsten Mal an, würde ich sagen. Wenn du
Denke
hier
auch.
im Wuppertal bist. Ne?
Da komme ich doch gern. Ich komme
Genau.
gern ins Bergische Land, zu euch. Das wird richtig gut. Das war jetzt auch gut. Also ich könnte mit dir noch ein bisschen weiterreden, gerade was das nach vorne schauen angeht. Im Übrigen noch eine Sache, vielleicht salbungsvoll. Wir denken, darf man auch nicht diejenigen vergessen, die vielleicht erst in 20 oder 30 Jahren den Benefit von einer Präventionsmaßnahme haben, indem sie nämlich nicht erkranken. An die müssen wir auch denken. Es ist sozusagen, oder ganz fiese Krebserkrankungen, ne? Die Säure ist ehrlich oder die herunterfallende Last auf den Fuß, das ist eine ehrliche Geschichte. Man hat sofort eine Response, ne? Sofort hast du eine Rückmeldung, oh, das war schlecht. Aber bei bestimmten Erkrankungen, Berufserkrankungen hast du das erst in 15, 20 Jahren, wenn es zu spät ist, vielleicht sogar. Und an die müssen wir auch denken. Das ist ganz wichtig.
Das machen wir, glaube ich, sogar viel zu selten im Arbeitsschutz, weil wir immer auf die Anzahl der Arbeitsunfälle schauen. Aber wer hat schon mal die Kennzahl Berufskrankheiten getrackt?
War
Was das
mir
eigentlich kostet? Ja.
ist mir ganz wichtig, das auch zu sagen. Und auch als einer, der das 20 Jahre fast gemacht hat, Ermittlungen, retrospektive Ermittlungen in Berufskrankheiten Verfahren zu machen. Wir brauchen auch vernünftige Daten letztendlich, die sozusagen aus der Vergangenheit in die Zukunft schauen. Für das, weil es eben nicht am nächsten Tag sozusagen eine Antwort gibt auf den Unfall, der da gerade passiert ist, sondern erst in Dekaden später. Und die Beschäftigten haben eine extreme Schwierigkeit dann und auch die das ermitteln, den Nachweis zu führen, dass es tatsächlich aufgrund einer Arbeitsweise von vor 20 Jahren zustande gekommen ist. Die sollten wir nicht vergessen dabei.
Da haben wir noch viele, viele Themen für die nächste Folge, ne?
Ja,
Das geht nicht aus.
es geht
Ja.
los. Ich schicke dir mal das Konzept mit den Lagging und Leading Indicators, das wir hier bei der Vision Zero entwickelt haben. Können wir
Sehr
auch
gerne.
nochmal.
Schauen wir da mal rauf beim nächsten Mal.
Ja, genau.
Ja. Super, Christian. Hat wieder Spaß gemacht.
Lieber Stefan, ich freue mich jetzt absolut.
Schon auf Wuppertal.
Ich mich auch. Jawohl.
Hau super. Rein. Ne? Bis dahin. Ja. Ciao.
Tschüss. Schönes Wochenende.
Ja. Ja. Ciao. Ja.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin.